An diesem Morgen war alles anders.
Mein Gott, was ist denn mit Ihnen passiert?
Eileen, die Empfangsdame von ACA, hatte noch nie ein Wort zu einem der Telefonverkäufer gesagt. Aber heute fiel ihr der Nagellack aus der Hand, als sie mich sah. Und Mike, unser Abteilungsleiter, machte ein Gesicht, als müsste er sich übergeben.
Ja, um Gottes Willen, Sie bluten ja.
Was Sie nicht sagen.
Ein Typ hatte mir in der U-Bahn seine Faust ins Gesicht gehämmert, weil ich angeblich die Frau neben ihm begrapscht hatte.
Sie sollten das aber nähen oder irgendwie behandeln lassen.
Geht schon. Ich wasche es nur eben aus und mache mich dann an die Arbeit.
Top Job von Jason Starr.
Ich hasste meinen Job als Telefonverkäufer, machte ihn aber gut. Die Firma, bei der ich arbeitete, war in der Telekommunikationsbranche und unsere Aufgabe war es, für die Vertreter Termine zu vereinbaren. Während die anderen nur auf 10 oder 12 Dollar die Stunde kamen, verdiente ich im Durchschnitt 16 Dollar. Eigentlich hatte ich den Job nur vorübergehend angenommen, als ich meine Stelle bei einer Werbeagentur verloren hatte. Doch mittlerweile waren 2 Jahre vergangen. Meine Bewerbungen verliefen alle gleich erfolglos und ich fing an zu glauben, dass ich für den Rest meines Lebens Telefonverkäufer sein würde.
Verflucht! Die zocken uns hier echt ab. Mann, ich weiß genau, dass die Scheißer mich schon bei 3 Terminen über den Tisch gezogen haben. Wenn die weiter so eine Scheiße bauen, gehe ich da rein und tue was dagegen.
Und was soll das sein? Du weißt doch, vielleicht sie einen von uns ersetzen können.
Ich bin sicher, wenn ich ein Weißer wäre, würde ich meine Provision kriegen.
Das glaube ich nicht. Mir schulden sie auch schon 200 Dollar.
Ich sag dir, Mann, die Typen, die diesen Laden führen, sind ein Haufen rassistischer Arschlöcher. Und wenn einer von denen verrecken würde, ich würde mit Vergnügen dabei zusehen.
Pause ist vorbei, Leute.
Sag mal.
Zurück an die Telefon.
Wer hat dich eigentlich so zugerichtet?
Ach, das war bloß ein Unfall.
Ein Unfall? Na klar.
Bill, kommen Sie bitte in mein Büro.
Was mir Mike zu sagen hatte, hörte sich an wie ein Witz. War aber sein voller Ernst. Er wollte mich ohne Lohn nach Hause schicken, weil ich zum 3. Mal in diesem Monat zu spät gekommen war und damit gegen die Regeln der Abteilung verstoßen hatte.
Da kann es leider keine mildernden Umstände geben.
Ich war empört, stürmte durch das Callcenter zu Ed, dem Leiter der Abteilung Telemarketing. Mit öliger Freundlichkeit hörte er sich meine Beschwerde an.
Ich finde, Sie haben recht. Mike hätte Sie nicht ohne Bezahlung nach Hause schicken dürfen.
Danke.
Aber Mike ist der Abteilungsleiter. Und wenn ich Sie heute arbeiten lasse, würde ich ihn vor seinen Untergebenen bloßstellen.
Was?
Hätten Sie sich nicht mit ihm gestritten, hätten wir vielleicht ein Auge zudrücken können. Aber so bleibt mir keine Wahl.
Das glaube ich nicht.
Ich muss Mikes Entscheidung respektieren.
Na schön. Aber wenn ich jetzt gehe, dann besteht die Möglichkeit, dass ich morgen nicht wiederkomme.
Das bleibt Ihnen überlassen.
Oh mein Gott. Was ist mit deinem Gesicht passiert?
Ach nichts. Nur eine kleine Schnittwunde.
Oh, das ist ja schrecklich. Hat dich jemand geschlagen? Bist du überfallen worden?
Ich möchte lieber nicht darüber reden.
Du musst zur Notaufnahme. Wenn du nichts dagegen tust, dann bekommst du eine Narbe.
Ich will nicht darüber reden, okay?
Als Julie nach Hause kam, saß ich vor dem Fernseher und fragte mich, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen sollte. Meistens war ich stolz darauf, Julies Freund zu sein, vor allem wenn ihr andere Typen auf der Straße nachstarrten. Doch im Augenblick sah ich in ihr nur eine pummelige 32-Jährige mit geringer Selbstachtung und wusste nicht, warum ich mich noch mit ihr abgab.
Ich hab dir gesagt, dass wir in einer grässlichen Gegend wohnen, aber du willst ja nicht auf mich hören.
Ich bin nicht überfallen worden.
Was ist dann passiert? Rede mit mir, bitte.
Ich bin heute vorzeitig nach Hause geschickt worden.
Oh nein. Warum?
Ich erzählte ihr die Geschichte in Kurzfassung.
Reg dich nicht auf. Der Job war dir doch sowieso nicht wichtig.
Darum geht es nicht. Er hat uns die Miete eingebracht.
Ich habe Geld genug, ich kann nächsten Monat die Miete zahlen.
Ich will aber nicht, dass du meine Miete zahlst.
Warum nicht? Ich liebe dich. Ich meine, wir lieben uns, oder?
Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich Arbeit brauche. Was soll ich denn tun, den ganzen Tag in der scheiß Wohnung rumhängen?
Es gibt genug Jobs als Telefonverkäufer. Und irgendwann findest du auch eine Stelle in der Werbebranche.
Irgendwann. Ich habe 2 scheißverdammte Jahre auf dieses Irgendwann gewartet.
Dann geh doch einfach wieder hin.
Zu diesen Arschlöchern? Meinst du, ich habe keinen Stolz?
Dann eben nicht. Ich verstehe nicht, warum wir uns deshalb streiten müssen.
Es war der erbärmlichste Tag in meinem Leben.
Bill Moss, wir haben Sie heute nicht erwartet.
Warum? Ich habe nicht gekündigt.
Das weiß ich. Sie haben mich gestern in eine ziemlich schwierige Lage gebracht. Ich könnte Ihnen noch eine Chance geben und Sie wieder arbeiten lassen. Aber ich könnte Ihnen noch sagen, dass Sie möglichst schnell von hier verschwinden sollen.
Ich war ziemlich durcheinander.
Was glauben Sie, was Sie für ein Beispiel mit Ihrem respektlosen Verhalten geben?
Was soll ich tun? Soll ich Sie auf Händen und Knien anflehen?
Ich möchte, dass Sie sich während der Frühkonferenz bei allen Mitarbeitern entschuldigen.
Aber...
Ohne Wenn und Aber. Entweder Sie entschuldigen sich bei allen oder Sie gehen durch diese Tür da.
Eine Stunde später trat ich im Konferenzzimmer vor alle Mitarbeiter und entschuldigte mich dafür, dass ich Mike am Vortag keinen Respekt gezeigt hatte. Nie zuvor habe ich mich so gedemütigt gefühlt.
Ich glaube, es liegt an New York.
Was?
Es liegt an dieser Stadt. Ich muss woanders hin. Vielleicht wieder nach Seattle. Vielleicht nimmt mich sogar die Agentur, wo ich mein Praktikum gemacht habe.
Was redest du da?
Hast du mir nicht zugehört? Ich rede davon, unser Leben zu ändern.
Ich mag mein Leben.
Sobald ich eine ordentliche Arbeit habe, könnten wir richtig zusammen sein. Heiraten und so.
Ist das dein Ernst?
Natürlich, aber nicht hier. Wir ziehen nach Seattle, da finde ich bestimmt sofort einen Job.
Und was ist mit mir? Mit meiner Arbeit? In Seattle kenne ich keinen Menschen.
Wenn mein Gehalt erstmal nach oben schießt und du ein Baby nach dem anderen produzierst, wirst du bestimmt nicht mehr allzu viel arbeiten wollen.
Am nächsten Morgen war ich der einzige glückliche Mensch im Büro. Ich war so ungewöhnlich nett zu den Leuten, dass ich gefragt wurde, ob ich im Lotto gewonnen hätte. Und dann teilte uns Ed in der Frühkonferenz mit, dass die Firma Umstrukturierungen beschlossen hätte und deshalb der Mitarbeiterstab von 52 auf 40 Telefonverkäufer abgespeckt werden müsste. Ich war der Einzige, der sich nicht aufregte.
Ich weiß genau, was die vorhaben. Die wollen alle Leute feuern, denen sie Geld schulden.
Mark.
Wenn Ed mir meine Provision nicht gibt, Mann, dann muss er verdammt gut auf seinen Arsch aufpassen.
Lassen Sie es gut sein. Gehen Sie wieder an die Arbeit.
Bleiben Sie mir mit Ihren Witzgriffeln vom Leib.
Der Reihe nach wurden alle Mitarbeiter in Eds Büro gerufen. Als Mark dran war, tat niemand mehr so, als würde er arbeiten. Durch die Glaswand konnten wir die beiden beobachten. Ed redete und redete und dann, es geschah so schnell, dass es mir fast entgangen wäre, dann sprang Mark auf, beugte sich über den Tisch und boxte Ed mehrmals ins Gesicht und gegen die Brust.
Rassistisches Dreckschwein! Ich will meine verfluchten Provisionen.
Mark, lass ihn los.
Das wirst du nervösen, du. Dich zeige ich an.
Versuch es nur. Das möchte ich erleben, Mann.
So einfach kommst du mir nicht auf.
Verschwinde, Mark. Er meint es ernst.
Ich gehe erst, wenn er mich bezahlt hat.
Verschwinde, Mark, bevor du noch mehr Ärger kriegst.
Warum hast du mich zurückgehalten, Mann?
Weil er es nicht wert ist.
Ich hätte ihn umgebracht. Das ist dir doch klar.
Ja, aber jetzt geht er, ruft wirklich die Polizei.
Ich schätze, ich sollte Ihnen danken.
Ach, lassen Sie nur hier.
Hätten Sie sich nicht eingemischt, hätte mich dieser verrückte Nigger ernsthaft verletzt.
Ich wollte nicht, dass die Lage außer Kontrolle gerät.
Ja, das weiß ich zu schätzen. Es war ein Fehler von mir, dass ich überhaupt einen Nigger eingestellt habe.
Das meinen Sie doch nicht ernst.
Habe ich mich angehört, als wollte ich Witze machen?
Ich konnte Ed noch nie leiden, aber in diesem Augenblick begann ich ihn zu hassen. Er ließ sich noch einige Zeit über die Minderwertigkeit der schwarzen Rasse aus. Und dann, ich konnte es nicht glauben, bot er mir eine feste Stelle an. Aus Dankbarkeit für mein solidarisches Verhalten.
Ich suche einen Assistenten, der mir hilft, ein neues Datennetz aufzubauen. Sie können doch mit Computern umgehen.
Ja, aber ich wollte...
Um es amtlich zu machen, müssen Sie Montagmorgen natürlich noch dem Präsidenten unserer Firma vorgestellt werden. Aber falls es da keine Probleme gibt, fangen Sie nächste Woche an.
Hast du irgendein Problem? Wir können darüber reden.
Ich bin einfach nicht ganz bei der Sache.
Wir haben seit fast 2 Wochen keinen Sex mehr gehabt.
Kreuzt du die Tage im Kalender an?
Ich hab bloß Angst. Ich weiß ja, dass ich in den letzten Wochen ein paar Pfund zugenommen habe.
Herr Gott nochmal, Julie, ich finde dich hinreißend. Wie oft soll ich das denn noch sagen?
Ich fühle mich eben unsicher. Ich möchte ein normales Sexualleben haben. Alles soll normal sein.
Es ist wahrscheinlich wegen dieses verrückten Tages heute. Ich hätte es dir gleich sagen sollen. Ich bin befördert worden.
Du bist...
36.000 im Jahr. Als Anfangsgehalt.
Aber was ist mit Seattle?
Da können wir in einem Jahr immer noch hinziehen. Julie, mit einer richtigen Stelle hat mein Leben endlich wieder einen Sinn.
Ich fasse es nicht. Ich habe heute gekündigt. Ich habe meinem Chef erzählt, dass wir fortziehen.
Dann sag ihm eben, dass sich deine Pläne wieder geändert haben.
Warum hast du mich nicht angerufen? Glaubst du denn, ich mache automatisch, was du beschließt? Das ist so rücksichtslos von dir. Und das nur wegen eines verdammten Jobs im Telefonverkauf. Im Telefonverkauf. Alles nur wegen eines so dämlichen...
Wie oft willst du das noch sagen?
Ich ballte meine Faust und holte aus. Ich weiß nicht, warum ich innehielt, denn ich wollte es tun. Ich wollte...
Glaub es einfach nicht. Du wolltest mich schlagen.
Hatte ich mich in einen dieser Männer verwandelt, die ihre Frauen prügelten? Ich schämte mich und versprach Julie, so etwas nie mehr zu tun.
Blumast im Anzug, dass ich das noch erleben darf. Mal sehen, ob Sie auch dem Präsidenten gefallen.
Sagten Sie nicht, das Treffen mit Mr. Simmons sei eine bloße Formsache?
Täuschen Sie sich. Übrigens habe ich diesen Nicker verhaften lassen.
Verhaften?
Ich habe ihn wegen Körperverletzung angezeigt. Sie haben ihn über Nacht im Gefängnis behalten.
Ich hätte nicht geglaubt, dass Sie es ernst meinen.
Warum nicht? Sie haben doch gesehen, wie er versucht hat, mich umzubringen. Und wenn ich nichts unternehme, dann passiert das am nächsten Vorgesetzten. Der Kerl ist eine wandelnde Zeitbombe.
Er hielt einen Monolog über die Gehirne der Schwarzen, die den Erfordernissen der modernen Technologien nicht gewachsen seien. Ich hörte mir den Schwachsinn an und tat interessiert. Ich war nervös. Was sollte ich Julie sagen, wenn es mit der Stelle nun doch nicht klappte? Und was sollte aus mir werden? Ich würde es nicht ertragen, wieder Stellenanzeigen zu studieren und Bewerbungen zu schreiben.
Kaum zu fassen. Ein Segler, der sich mit Datenbanken auskennt. Wirklich ein unglaubliches Glück für uns. Willkommen an Bord, Bill.
Danke, Kapitän.
Natürlich war ich alles andere als ein leidenschaftlicher Segler, aber Simmons hatte mich schon mit ein paar höflichen Floskeln abspeisen wollen, als mein Blick in seinem Büro auf ein Foto gefallen war, das ihn als stolzen Besitzer einer Segeljacht zeigte. Das war meine Rettung gewesen.
Wir können unsere Suche abblasen. Ich schätze, Bill eignet sich ganz hervorragend für diese Stelle.
Ach ja, großartig.
Ich wundere mich nur, dass Sie mich nicht schon früher auf ihn aufmerksam gemacht haben. Da haben wir dieses Talent und vergeuden es im Telefonverkauf.
Ja, ich...
Sie dürfen jederzeit in mein Büro kommen, Bill. Ich denke, wir werden uns in Zukunft sowieso noch öfter unterhalten.
Es wird mir ein Vergnügen sein.
Schön, dann sind wir uns ja einig.
Die nächsten Wochen ging ich völlig in meiner Arbeit auf. Meistens kam ich nicht vor 8 oder 9 Uhr nach Hause. Schon nach 10 Tagen hatte ich das gesamte Computersystem auf Vordermann und ich hörte, wie Ed Simmons erzählte, dass ich für die Firma unverzichtbar geworden sei. Ich verstand mich gut mit Ed. Wenigstens sollte es so aussehen. Selbst wenn das, was er sagte, mir zutiefst widerstrebte, achtete ich darauf, nicht respektlos zu wirken. Julie erwies sich in dieser Zeit als sehr verständnisvoll. Sie beschwerte sich kein einziges Mal über die langen Arbeitszeiten.
Lass uns zu einer Partnerschaftsberatung gehen, Bill.
Nur, dass wir immer noch nicht miteinander schliefen, machte ihr zu schaffen.
Willst du eine Verabredung, Süßer?
Eigentlich wollte ich nichts zwischen mich und meiner Arbeit kommen lassen. Doch die rothaarige Prostituierte, die immer an der Ecke vor unserem Bürogebäude stand, gefiel mir besonders. An dem Tag, als ich sie nackt auf meinem Computerbildschirm sah, wusste ich, dass ich nicht anders konnte. Ich musste mich meiner Fantasie stellen.
Worauf wartest du? Die Uhr tickt.
In dem schäbigen Hotel lag nicht mal eine Decke auf dem Bett. Das Laken war mit gelben Flecken und Brandlöchern übersät. Eine Kakerlake flitzte an meinen Schuhen vorbei. Ich wollte keinen Sex mit einer Prostituierten mehr. Ich wollte einfach nur noch nach Hause.
Ich ziehe dich nicht aus wie deine Mami. Und ich quatsche auch nicht wie ein kleines Mädchen mit dir.
Wie heißen Sie?
Denise.
Sie erkennen mich nicht, stimmt's?
Was soll die Fragerei? Willst du mich jetzt ficken oder nicht?
Sie wissen wirklich nicht, wer ich bin?
Wieso? Bist du berühmt?
Nein, aber ich habe Sie schon oft gesehen, wochenlang, fast jeden Tag. Sie lächeln mich immer an, deshalb bin ich heute zu Ihnen gekommen. Wegen dieses Lächelns.
Tut mir leid, Süßer. Ich habe dich noch nie gesehen.
Ich brauchte nur eine Minute, um zu kommen. Und sofort überfiel mich Schuldgefühle. Ich fand mich widerlich, konnte gar nicht glauben, dass ich es mit einer anderen Frau getan hatte. Nein, nicht mit einer anderen Frau, mit einer Nutte, die nicht mal den Anstand besaß, mich wiederzuerkennen.
Hey, Mann, was soll das? Bist du verrückt oder was?
Ich schlug sie noch einmal, dann rannte ich weg. Seit meiner Highschool-Zeit hatte ich davon geträumt, Sex mit einer Prostituierten zu haben. Jetzt gab es nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnte.
Lass uns heiraten.
Was?
Lass uns heiraten. Ich möchte dich heiraten.
Das meinst du doch nicht ernst.
Sehe ich aus, als würde ich Spaß machen? Ich mache dir einen Antrag, Julie.
Aber Phil, das...
Ich meine, wenn du mich willst.
Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Natürlich möchte ich dich heiraten.
Ich zündete eine Kerze an und legte eine CD mit alten Billy Joel-Songs auf. Wir tanzten eng umschlungen. Ich muss zugeben, mir kamen die Tränen. Julie und ich begannen wieder ein normales Leben zu führen. Meine Impotenz war wie weggeblasen. Wir hatten regelmäßig Sex und wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, unterhielten wir uns. Über den Umzug in einen Vorort, über die Kinder, die wir haben würden, über die Stelle in der Werbebranche, die ich irgendwann finden würde. Endlich hatte ich begriffen, wie viel mir mein Leben bedeutete. Und dann ging alles ganz schnell.
Ich muss mit Ihnen sprechen.
Habe ich jetzt falsch gemacht?
Das wissen Sie am besten. Mr. Simmons hat mir heute eine Menge interessanter Dinge erzählt. Dinge, über die Sie mit ihm geredet haben. Als Sie anfingen, für mich zu arbeiten, habe ich Ihnen in aller Deutlichkeit gesagt, dass Sie mit Ihren Problemen ausschließlich zu mir kommen sollen. Sämtliche Änderungsvorschläge sollten einzig und allein mir vorgelegt werden. Wenn Sie sich das nächste Mal aufführen, als wären Sie der Leiter dieser Abteilung, werden Sie fristlos entlassen. Ist das klar? Ob das klar ist?
Nein, ich meine, so ist es nicht gewesen. Mr. Simmons und ich, wir segeln gerne. Und da hat er mich zu sich gerufen.
Es ist mir egal, weshalb Sie mit ihm geredet haben. Tatsache ist, dass Sie mit ihm geredet haben.
Er hat mich gefragt, wie ich mit dem Arbeitsklima in der Abteilung zufrieden bin. Und ich nahm an, dass es unhöflich wäre, ihm nicht zu antworten.
Ja. Sie haben mir gesagt, dass die Abteilung schlecht geführt wird.
Das habe ich nicht gesagt.
Wollen Sie damit behaupten, dass mich Mr. Simmons angelogen hat?
Beschämt kehrte ich in mein Büro zurück. In Zukunft musste ich mir genau überlegen, was ich Simmons sagen durfte. Am Abend sprach ich mit Julie über den Vorfall. Wahrscheinlich hatte sie recht. Ed fühlte sich durch mich bedroht. Vielleicht hatte er sogar Angst, ich könnte ihm seinen Job wegnehmen.
Himmel, haben Sie mich erschreckt. Ich dachte, ich sei der Letzte im Büro.
Ich habe eine unangenehme Neuigkeit für Sie. Sie werden entlassen.
Was?
Sie können Ihre Sachen noch heute mit nach Hause nehmen.
Warum? Was habe ich getan? Falls Sie immer noch sauer sind wegen dieser Sache mit Simmons...
Darum geht es nicht. Verschwinden Sie einfach von hier. Ich will Ihre Visage in diesem Büro nicht mehr sehen.
Aber Sie können mich doch nicht feuern, ohne mir einen Grund zu nennen.
Das ist wegen der Bewerbung, die Sie uns eingereicht haben. Ich dachte, ich schaue sie mir mal genauer an, für den Fall, dass wir etwas übersehen haben. Nun, meine Detektivarbeit hat sich gelohnt.
Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.
In Ihrer Bewerbung steht, dass Sie Ihre alte Stellung bei der Werbeagentur gekündigt haben. Doch wie sich jetzt herausgestellt hat, sind Sie gefeuert worden.
Aber das stimmt nicht.
Leugnen hat keinen Sinn. Ich habe das Personalbüro angerufen, eine Mrs. Daniels. Sie erinnert sich sehr gut an Sie und hat mir die ganze Geschichte erzählt. Es hatte einen Vorfall zwischen Ihnen und Ihrer Sekretärin gegeben, woraufhin man Sie wegen sexueller Nötigung angezeigt hat.
Diese Frau ist in psychiatrischer Behandlung gewesen. Sie hat mit allen möglichen Leuten im Büro Streit angefangen.
Steht mir nicht zu, über Sie zu richten. Das Problem ist nur, dass Sie uns in Ihrer Bewerbung angelogen haben. Ich muss Ihnen kündigen.
Das ist nicht fair. Warum tun Sie mir das an? Was habe ich Ihnen denn getan?
Es kommt nicht darauf an, was Sie mir getan haben. Tatsache ist, dass Sie es nicht verdienen, in dieser Firma zu arbeiten.
Mein Denken setzte aus. Ich fiel über Ed her, griff nach seiner Kehle und drückte fest zu. Ich sah, wie sein Gesicht erst rötlich, dann rot, dann blau anlief. Erst als sein schlaffer Körper auf den Boden sackte, kapierte ich, was geschehen war. Ich hatte gerade den Rest meines Lebens ruiniert. So schnell und so leise wie möglich versuchte ich, Eds 90 Kilo schweren Leichnam auf die Männertoilette zu schleppen. Ich hatte mich vergewissert, dass niemand mehr im Büro war, aber jeden Moment konnte jemand von der Putzkolonne auftauchen. Ich hatte nicht viel Zeit nachzudenken. Schweiß rann mir über Nacken und Gesicht. Es gelang mir, Ed auf die Schüssel zu setzen. Ich öffnete seinen Gürtel, zog den Reißverschluss auf. Es sollte so aussehen, als hätte man ihn auf der Toilette überfallen und ausgeraubt. Ich nahm seine Geldbörse und steckte sie ein. Dann schlug ich ihm mit der Faust ins Gesicht. Es tat höllisch weh. Ich zog einen meiner Schuhe aus und hieb mit dem Absatz so heftig auf seine Nase ein, bis ich sicher sein konnte, dass sie gebrochen war. Jetzt musste ich nur noch ungesehen aus dem Gebäude verschwinden.
Ich hatte heute einen Riesenkrach mit meinem Chef.
Ich hab dich auch vermisst, mein Liebes.
Wo warst du vorhin? Ich hab gegen 7 angerufen. Hast du länger gearbeitet?
Nein. Ich bin schon seit 6:30 zu Hause. Wahrscheinlich war ich gerade unter der Dusche.
Ach so. Ich hab sogar im Büro angerufen.
Wann?
So gegen 7.
Hast du mir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen?
Ja, warum?
Ach, nur so.
Wie war's bei dir? Hat dieser grässliche Ed noch was gesagt?
Nein, nein. Lief alles großartig. Ed war ständig in irgendwelchen Sitzungen. Aber als wir uns auf dem Flur begegnet sind, hat er mich angelächelt. Außerdem ist mir klar geworden, dass es Wichtigeres im Leben gibt als einen blöden Job.
Ach ja? Was denn?
Dich. Zum Beispiel.
Für den Rest des Abends verbrachte ich ein paar normale Stunden mit Julie. Was nützte auch das Grübeln? Ed war tot und nun würde ich damit leben müssen. Vielleicht war es unter den gegebenen Umständen sogar das einzig Richtige gewesen, ihn umzubringen. Außerdem hatte ich Glück gehabt. Dass Julie ausgerechnet zur Tatzeit eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen hatte, würde mir eine Art Alibi verschaffen.
Oh, guten Morgen, Bill.
Guten Morgen.
Mike hat nach Ihnen gefragt.
So?
Kann ich Ihnen sagen, dass Sie jetzt in Ihrem Büro sind?
Ja, ja, tun Sie das ruhig.
Im Büro ging alles seinen gewohnten Gang. Offensichtlich war Ed noch nicht gefunden worden. Plötzlich befiel mich Panik. Vielleicht hatte er Mike ja erzählt, dass er mich feuern wollte. Dann brauchte es keinen Sherlock Holmes, um zu erkennen, dass ich ein Motiv für den Mord hatte.
Wissen Sie, ob Ed sich krank gemeldet hat? Solange ich hier arbeite, habe ich noch nie erlebt, dass er zu spät gekommen ist.
Keine Ahnung. Aber wenn das noch zweimal vorkommt, werden wir ihn wohl ohne Lohn nach Hause schicken müssen.
Mike schien von der Kündigung nichts zu wissen, aber das hieß natürlich nicht, dass Ed keinem anderen etwas gesagt hatte. Ich weiß nicht, wie es mir gelang, ruhig zu bleiben. Ständig musste ich daran denken, wie er mit heruntergezogener Hose und eingeschlagener Nase auf der Toilette hockte. Und noch immer hatte ihn niemand entdeckt.
Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe schon bei Ed angerufen, aber es meldet sich niemand.
Kein Grund zur Panik. Er wohnt doch irgendwo auf Long Island. Ich möchte wetten, dass die Bahn schuld ist.
Meinen Sie?
Ich wurde langsam paranoid. Ich überlegte schon, ob Ed vielleicht gar nicht tot war. Vielleicht hatte ich ihn ja nur bewusstlos geschlagen und jetzt trieb er sein perverses Spiel mit mir. Im selben Augenblick begann das Geschrei.
Holt einen Krankenwagen! Die Polizei! Schnell!
Ich stürzte hinaus. Meine Reaktion war perfekt. Kaum hatte ich den Leichnam gesehen, musste ich mich übergeben.
Sie müssen Bill Moss sein.
Ja, der bin ich.
Ich bin Kommissar Figula. Ich hoffe, Sie verstehen, warum wir Sie belästigen müssen.
Natürlich.
Haben Sie eine Vermutung, wer es getan haben könnte?
Ich schätze, im Büro haben alle denselben Verdacht.
Mark Brown.
Ich hoffe, dass Mark es nicht getan hat. Ich meine, ich hatte ihn ziemlich gern und habe ihn nie für einen schlechten Kerl gehalten. Aber manchmal kennt man die Leute vielleicht doch nicht gut genug.
Wussten Sie, dass Mr. Brown gestern Nachmittag noch einmal hier im Büro war und eine Szene gemacht hat, weil man ihn nicht zu Mr. O'Brien ließ?
Gestern?
Ja.
Nein, das habe ich nicht gewusst. Und Sie meinen, er ist dann nochmal wiedergekommen und hat...
Ich habe hier den Bericht vom Vorfall am 27. Juli. Da steht, dass Sie, Ed O'Brien, zur Hilfe kam, als Mr. Brown über ihn herfiel.
Ja, stimmt.
Man sagte mir, bevor er ging, hätte er damit gedroht, dass er zurückkomme und Mr. O'Brien umbringen wolle.
Mark war ziemlich wütend. Ed wollte ihm kündigen, ohne ihm seine Provisionen zu zahlen. Herrgott, mach mal, ich frage mich, ob ich ihn nicht irgendwie hätte aufhalten können.
Reden Sie keinen Unsinn. Sie haben alles getan, um Ihren Chef zu schützen.
Die Medien brandmarkten den Mord als neuestes Rassenverbrechen in New York. Noch am selben Abend wurde Mark verhaftet. Den Berichten zufolge hatte die Polizei eine Zeugin aufgespürt, die gesehen hatte, wie er ungefähr zur Tatzeit aus dem Fahrstuhl der Firma ACA gekommen war. Ich konnte sehen, wie Mark sein Gesicht bedeckte, als sie ihn aufs Revier brachten. Mir war, als hätte ich ihn auf dem Gewissen.
Ich bin ja so froh, dass du gestern Abend nicht im Büro gewesen bist. Dieser Verrückte hätte dich sonst vielleicht auch umgebracht.
Warum? Er hatte doch nichts gegen mich.
Aber jemanden so zu erwürgen? Da muss man schon vollkommen durchgedreht sein. Vielleicht solltest du dir einige Tage Urlaub gönnen.
Machst du Witze? Ich habe doch jetzt doppelt so viel zu tun, wenn Ed nicht mehr da ist.
Wirst du die Abteilung übernehmen?
Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht einmal drüber nachgedacht.
Was nicht ganz ehrlich war. Ich hatte mir sogar schon ausgemalt, wie großartig es im Büro ohne Ed sein würde. Am nächsten Morgen waren die Zeitungen voll von dem Mordfall. Es hieß, dass die Polizei noch nach Haaren und Blutspuren suchte.
Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung?
Geht schon. Ich vergesse einfach immer wieder, dass Ed nicht mehr da ist. Es kommt mir alles so unwirklich vor.
Ich weiß, was Sie meinen. Aber wenigstens hat die Polizei den Drecksker geschnappt. Haben Sie gehört? Sie haben Eds Geldbörse gefunden.
Nein. Im Ernst?
In der Upper East Side. Offenbar wollte Mark, dass es ein versuchter Raubüberfall aussah und hat deshalb einen ziemlichen Umweg gemacht. Ist schon verrückt, nicht?
Verrückt?
Dass er glaubte, damit durchzukommen. Einfach lächerlich. Aber wahrscheinlich verrät das nur seinen geistigen Zustand. Warum ich mit Ihnen sprechen wollte, Bill. Jetzt, da Ed nicht mehr da ist, brauchen wir jemanden, der die Abteilung Telemarketing führt. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass Sie der beste Mann für diesen Job sind.
Ich konnte mich gar nicht richtig über die Beförderung freuen. Wie dumm von mir, die Geldbörse so nah bei meiner Wohnung wegzuwerfen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass man sie finden würde. Die Stimmung im Büro war gedämpft, ja bedrückt. Es überraschte mich, wie sehr Eds Tod einigen Leuten zu schaffen machte. In der Morgenkonferenz verkündete ich mit angemessen düsterer Miene, dass ich seine Stelle übernehmen würde. Ich spielte die Rolle des Trauernden so gut, dass ich schon selbst an meine Trauer glaubte.
Ich sollte Ihnen wohl gratulieren. Was für ein glücklicher Zufall, wie?
Schicksal. Mit Glück hat das nichts zu tun.
Zu meiner eigenen Überraschung dachte ich für den Rest des Tages kaum noch an den Mord. Ich versank in Arbeit und überlegte, welche Veränderungen ich in der Abteilung durchführen wollte. Wie merkwürdig es doch war, dass sich für mich alles zum Guten gewendet hatte. Als hätte ich selbst für mein Leben das Drehbuch geschrieben.
Wer ein Mädchen schlägt, der schlägt mich. Verstanden, Mann?
Oh, ich war's nicht. Sie haben den Falschen erwischt.
Also, das hasse ich einfach. Ich hasse Lügner. Johnny, zeig ihm, wie sehr ich Lügner hasse.
Es waren zwei Männer, die mich auf dem Nachhauseweg in einen blauen Lieferwagen gezerrt hatten. Der, der die Befehle gab, war mindestens 1,90 groß. Johnny hatte eine Hasenscharte und sprach kein Wort. Dafür hatte er mir den Knauf seiner Waffe auf die Nase gehämmert, bis ich keine Luft mehr bekam. Und jetzt bog er mir den kleinen Finger meiner rechten Hand nach hinten, bis er brach.
Irgendwie habe ich das Gefühl, er hat es immer noch nicht kapiert. Du zeigst ihm noch mal.
Sie steckten mir etwas in den Mund, um mich am Schreien zu hindern. Dann brach mir der Typ auch noch den Ringfinger, den Mittelfinger und schließlich den Zeigefinger.
Hören Sie mir gut zu, Mann. Wenn Sie sich noch einmal an einem von meinen Mädchen vergreifen, dann bin ich nicht mehr so nett. Und jetzt verpissen Sie sich aus meinem Wagen. Wirf ihn raus, Johnny.
Eine nasse Zeitung?
Verrückt, nicht?
Du bist auf einer nassen Zeitung ausgerutscht?
Julie, ich hab dir die Geschichte doch schon erzählt. Eine alte Frau hat mich gebeten, ihr einige Tüten in den Wagen zu heben. Und kaum war die letzte Tüte drin, hat der kleine Junge die Tür zugeknallt. Ich bin zurückgetaumelt, auf der Zeitung ausgerutscht und aufs Gesicht gefallen.
Ich glaube dir kein Wort.
Was soll das heißen? Dass ich dich anlüge? Das traust du mir zu?
Hast du irgendwelche Geheimnisse vor mir, Bill?
Wovon redest du? Was für Geheimnisse?
Du benimmst dich schon eine ganze Weile seltsam. Und ich fürchte, irgendetwas ist mit dir. Irgendetwas, wovon du mir kein Wort sagst.
Ich weiß nicht, was du meinst, aber müssen wir dieses Gespräch ausgerechnet hier führen? Kannst du dir eigentlich vorstellen, was für Schmerzen ich habe?
Bill, wenn es eine andere Frau gibt,
aber
dann
nein,
musst du...
wie kommst du denn darauf? Es gibt keine andere Frau. Ich schwör's dir. Ich weiß nicht, wie oft ich am nächsten Tag die Geschichte mit der nassen Zeitung erzählen musste. Ich sah ja auch schrecklich aus. Die Nase dick geschwollen, der ganze rechte Arm eingegipst. Ich konnte nur von Glück reden, dass ich Linkshänder war. Die Telefonverkäufer halfen mir beim Umzug in Eds Büro und Simmons teilte mir mein neues Gehalt mit. 60.000 im Jahr, zuzüglich 2% von allen Verkäufen. Julie war begeistert.
Ich habe ein schrecklich schlechtes Gewissen. Erst wird dein Chef umgebracht und dann brichst du dir die Finger, weil du jemandem helfen willst. Und mir fällt nichts anderes ein, als eifersüchtig zu werden.
Auf der Beerdigung von Ed meldete ich mich freiwillig als Sargträger. Als Simmons vor dem Grab den Arm um mich legte, empfand ich weder Schuldgefühle noch Reue. In den nächsten Tagen setzte sich mein Traumleben fort. Die Telefonverkäufer behandelten mich mit Ehrfurcht und Respekt. Julie und ich vereinbarten einen Hochzeitstag. Dann geschah ein Desaster nach dem anderen.
Sie haben ja vielleicht schon gehört, dass die Anklage gegen Mark Brown fallen gelassen wird.
Ja.
Die Zeugin, die ihn gesehen haben, Will, hat ihre Aussage zurückgezogen.
Ja, ich weiß.
Dann wissen Sie vielleicht auch schon, dass sich eine Mrs. Daniels bei der Polizei gemeldet hat. Sie hat kurz vor Mr. O'Briens Tod noch ein interessantes Gespräch mit ihm geführt. Über Sie.
Das ist mir bekannt. Ed hat mir selbst davon erzählt.
Warum haben Sie uns das nicht gesagt?
Weil ich es nicht für wichtig hielt. Ed sagte mir, dass er im Verlauf einiger Routineüberprüfungen mit jemandem aus der Personalabteilung in meinem alten Büro gesprochen und dabei herausgefunden habe, dass mir gekündigt worden sei. Daraufhin erklärte ich ihm, warum ich in meiner Bewerbung nichts davon geschrieben habe. Er war mit meiner Erklärung einverstanden.
Um wie viel Uhr ist das Gespräch gewesen?
Ich weiß nicht. Vielleicht gegen 5.
Laut Mrs. Daniels war Mr. O'Brien ziemlich aufgebracht. Er hat davon gesprochen, ihn kündigen zu wollen.
Wie ich schon sagte, haben wir uns ausgesprochen und die Geschichte bereinigt.
Meines Wissens hatten Sie kein besonders gutes Verhältnis zu Mr. O'Brien.
Wer behauptet das?
Diverse Quellen. Man hat mir gesagt, Sie hätten im Juli Streit mit ihm gehabt und er hätte Sie gezwungen, sich vor der gesamten Abteilung zu entschuldigen.
Das ist doch schon eine Ewigkeit her. Ed und ich haben uns hinterher prima verstanden. Sonst hätte er mich wohl kaum zu seinem Assistenten gemacht, oder? Haben Sie noch weitere Fragen?
Nur noch eine Kleinigkeit, Mr. Moss. Sie sagten, Sie wären am Abend des Mordtages um 6:30 zu Hause gewesen. Haben Sie dafür einen Beweis?
Nein. Meine Verlobte kam erst kurz nach 8.
Mr. O'Briens Brieftasche wurde in einer Mülltonne beim Hunter College gefunden. Und das liegt auf Ihrem Heimweg.
Ich bin mit der U-Bahn direkt bis zur 96. Straße gefahren, also kann ich wohl kaum etwas damit zu tun haben.
Vermutlich.
Was wollte der denn hier?
Mike, ich versuche schon seit einiger Zeit, mein Mittagessen zu beenden.
Ich bin nur neugierig, weil er gekommen ist, um Ihnen und sonst niemanden Fragen zu stellen.
Würden Sie bitte verschwinden?
Okay, okay. Ich habe mich nur gefragt, ob es vielleicht einen neuen Verdächtigen in diesem Fall gibt.
Nicht, dass ich wüsste.
Ist aber doch komisch, wie gut Sie in der ganzen Geschichte weggekommen sind, nicht?
Wie bitte?
Ich meine, da sollten Sie gefeuert werden. Jetzt sitzen Sie hier und leiten die ganze Abteilung.
Sie bewegen sich auf ziemlich dünnem Eis, Mike. Passen Sie lieber auf, was Sie sagen.
Ich konnte mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Mir war, als würden mich alle Leute, denen ich begegnete, anstarren. Als ich bei Simmons vorbeischaute, war er ungewöhnlich kurz angebunden. Hatte er mich auch in Verdacht? Es kam noch schlimmer. Auf dem Heimweg sprach mich Denise an, die Prostituierte.
Was wollen Sie von mir? Wie Sie sehen, haben sich Ihre Freunde bereits gerecht.
Ich will $10,000.
Was?
Wenn Sie mir das Geld nicht geben, muss ich zur Polizei gehen.
Was soll das heißen?
Hat was mit dem Typen zu tun, den Sie umgebracht haben. Wenn Sie mehr wissen wollen, treffen wir uns in einer Viertelstunde in der Pizzeria an der Ecke.
Ich konnte mich nicht rühren, fragte mich, ob ich unser Gespräch nicht einfach nur fantasiert hatte. Sie konnte doch gar nicht wissen, dass ich Ed umgebracht hatte. Ich sah keine andere Lösung. Ich musste mit ihr sprechen.
Hab ich mir gedacht, dass Sie rechtzeitig aufkreuzen würden.
Ich bin bloß gekommen, weil Sie was von einem Mord gefaselt haben. Ich wollte mit Ihnen reden, bevor Sie sich in Verlegenheit bringen und mit dieser Geschichte zur Polizei laufen.
Am Tag, nachdem Ihr Chef ermordet wurde, haben die Bullen die Leute im Viertel gefragt, ob sie am Vorabend irgendwas gesehen hätten. Ich hab kein Wort gesagt. Ich verpfeife denen nicht gern was. Außerdem hielt ich es nicht für besonders wichtig. Warum sollte ich glauben, dass Sie jemanden umgebracht haben?
Was hielten Sie nicht für wichtig?
Dass ich Sie an eben dem Abend gesehen hatte, gegen 7:15. Als die Zeitung voll von dem Mord war, da habe ich dann kapiert, dass es vielleicht doch nicht so unwichtig war. Ich meine, Sie haben mich geschlagen. Also haben Sie sich vielleicht auch mit Ihrem Boss angelegt. Und seit Sie hier aufgekreuzt sind, bin ich restlos überzeugt.
Das ist eine schöne Geschichte, nur leider völliger Quatsch.
Machen Sie, was Sie wollen. Wenn Sie mir das Geld nicht geben, gehe ich eben aufs Revier.
Und wenn ich nicht so viel Geld habe?
Ja, dann müssen Sie eben Raten zahlen. Morgen Abend um 8 ist die erste fällig. $2,500. Ich werde in der 17. Straße zwischen der 5. und der 6. Avenue warten. Etwa in der Mitte des Häuserblocks gibt's an der Nordseite einen Parkplatz. Gehen Sie nach hinten und warten Sie am Container. Wenn Sie auch nur eine Minute zu spät kommen, platzt unser Geschäft.
Wieso sollte ich Ihnen vertrauen? Woher weiß ich denn, dass Sie hinterher nicht trotzdem zur Polizei gehen?
Ich schätze, Sie haben nur diese eine Chance.
Als ich nach Hause kam, wurde alles noch schlimmer. In den 6 Uhr Nachrichten erfuhr ich, dass Mark freigelassen worden war. Dann wurde der Kommissar eingeblendet. Er starrte mir direkt ins Gesicht und sagte, Sie werden uns nicht entkommen, Bill. Mein Leben brach zusammen und ich konnte nichts dagegen tun.
Lügst du mich an?
Ich dachte, wir hätten das gestern geklärt.
Antworte mir, Bill.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Die Polizei war heute im Büro. Sie hat alle möglichen angestellt und wollte wissen, was du mit dem Mord an deinem Vorgesetzten zu tun haben könntest.
Ach so, deshalb bist du so hysterisch. Du hast mir für einen Augenblick richtig Angst eingejagt.
Über sowas macht man keine Witze.
Jetzt beruhige dich doch wieder, Liebling. Die Polizei war auch bei uns im Büro. Sie haben mit mir geredet, aber sie haben auch mit vielen anderen geredet.
Aber es klang alles so echt. Sie sagten, Ed hätte dich feuern wollen und deshalb seist du durchgedreht und hättest ihn umgebracht. Ja, ich sagte, das sei unmöglich, du würdest sowas niemals tun. Und dann haben sie mir viele Fragen gestellt. Sie wollten wissen, wann ich an jenem Abend nach Hause gekommen bin, wann du gekommen bist, wie du dich verhalten hast und ob mir etwas Merkwürdiges an dir aufgefallen ist.
Und, was hast du gesagt?
Ich habe ihnen die Wahrheit gesagt, dass du mir nämlich tatsächlich merkwürdig vorgekommen bist.
Sie haben versucht, dir Angst zu machen. So sind Polizisten eben.
Aber sie schienen sich ganz sicher zu sein.
Die verfolgen eben alle möglichen Spuren. Du hast doch gesehen, welchen Wirbel dieser Fall verursacht hat. Na, die Polizei steht unter enormem Druck. Denkst du im Ernst, dass ich jemanden töten könnte?
Nein.
Dann weiß ich nicht, wo das Problem liegt. Ehrlich gesagt, ich ertrage es nicht, wenn mir ständig misstraut wird. Wenn du mir nicht mehr glauben kannst, dann sollten wir vielleicht lieber doch nicht heiraten.
Mit diesem Trip brachte ich Julie dazu, sich bei mir zu entschuldigen. Aber sie war mir dicht auf den Fersen und irgendwann würde sie genau wissen, mit was für einer Art Mann sie zusammen war. Doch ich hatte jetzt andere Sorgen. Es gab nur eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Prostituierte jemals zur Polizei gehen würde. Anfangs kam mir der Gedanke irrsinnig vor, aber je länger ich darüber nachdachte, umso wahrscheinlicher schien mir, dass es funktionieren könnte. Es war schon spät. Julie war ohne ein Wort zu Bett gegangen und ich saß im abgedunkelten Zimmer vor dem Fernseher und dachte an Mord. Ich hatte jedes Detail meines Planes genau durchdacht. In meiner Aktentasche befanden sich eine Säge, Müllbeutel und Handschuhe, die ich in verschiedenen Stadtteilen gekauft hatte. Pünktlich um 5 Uhr hatte ich gemeinsam mit anderen Mitarbeitern das Büro verlassen. Jetzt saß ich im Kino. Eine abgerissene Kinokarte sollte mein perfektes Alibi sein. Gleich würde ich aufstehen und unbemerkt den Saal verlassen. Und dann waren es noch ein paar U-Bahn-Stationen und ein paar Schritte zu Fuß.
Das reicht. Sie können da stehen bleiben. Wo ist das Geld?
Es ist hier. In meiner Aktentasche.
Zeigen Sie her.
Lassen Sie uns erst weiter nach hinten gehen. Ich möchte nicht, dass man uns von der Straße aus sehen kann.
Na gut.
Alles verlief glatt. Sie war allein. Wollte das Geschäft offensichtlich ohne ihren Zuhälter machen. Ich drängte sie bis zur hinteren Ecke des Parkplatzes, wo es besonders dunkel war.
Zeigen Sie mir jetzt das Geld.
Ehe sie auch nur schreien konnte, hieb ich ihr mit voller Wucht meinen Gipsarm ins Gesicht. Sie fiel gegen den Zaun, starrte mich aus weit aufgerissenen Augen an, während ihr das Blut aus dem Mund lief. Ich legte Hand und Gipsarm um ihre Kehle und drückte zu. Dann zog ich die Leiche hinter einen Wagen, holte die Handschuhe und die Säge aus meiner Tasche, holte tief Luft und sägte ihr den Kopf ab. Glauben Sie mir, es hat mir keinen Spaß gemacht. Doch es war die einzig sichere Methode, ungeschoren davonzukommen. Es begeisterte mich nicht gerade, mit dem Kopf in einer Plastiktüte herumfahren zu müssen, aber ich musste ihn schließlich irgendwie loswerden. Denn genau das tat auch der Serienmörder, der schon 3 Prostituierten den Kopf abgeschnitten hatte. Ich versuchte nicht nervös reinzuschauen, obwohl ich innerlich einfach war. Es kam mir vor, als starrten mich die Leute in der U-Bahn an, als hielten sie mich für einen Psychopathen wie diesen Serienmörder. Aber es gelang mir tatsächlich, ohne Zwischenfall, bis nach Harlem zu kommen. Dort warf ich den Kopf, die Säge und die Handschuhe, die ich in der Aktentasche hatte, in den Fluss.
Was tun Sie denn hier?
Und dann wurde mein schlimmster Albtraum Wirklichkeit. Ein Polizist starrte mich an, die rechte Hand auf dem Pistolenhalfter.
Entschuldigung, habe ich was falsch gemacht, Sir?
Was zum Teufel tun Sie hier?
Nichts Bestimmtes, ich gehe nur ein bisschen spazieren.
Hier? Wissen Sie eigentlich, wo Sie sind?
Klar, am Hudson River.
Das ist nicht der Hudson, Mann. Das ist der Harlem River.
Ach so.
Keine Gegend, in der Leute wie Sie spazieren gehen sollten.
Ich bin neu in der Stadt.
Woher kommen Sie?
Aus der Nähe von Seattle. Da, wo ich herkomme, sind ja eine Menge Wasser gewohnt.
Das hier ist Drogengebiet. Verschwinden Sie lieber, bevor man Sie ausraubt oder erschießt.
Danke, Officer.
Gib es endlich zu.
Was? Wovon redest du?
Du hast eine Affäre. Du warst bei dieser Frau.
Ich war im Kino. Hier ist die Karte, wenn du mir nicht glaubst. Ich weiß wirklich nicht, was in letzter Zeit mit dir los ist. Vielleicht solltest du mal zum Therapeuten gehen.
Du hast ihn umgebracht, stimmt?
Oh.
Ich kann mir vorstellen, wie wütend es dich gemacht hat, dass Ed dich entlassen wollte, aber ich verstehe nicht, warum du ihn deshalb umbringen musstest. Es sei denn, da ist noch jemand im Spiel. Eine Frau.
Du bist verrückt.
Was ist das für ein Fleck auf deinem Gips? Blut? Treibst du vielleicht sadistische Sexspielchen mit dieser Frau? Hast du dir dabei die Finger gebrochen?
Julie legte sich ins Bett und weinte. Ich kümmerte mich nicht um sie. In den 11-Uhr-Nachrichten kam die Meldung von der Ermordung der Prostituierten. Den Kopf hatten sie offensichtlich noch nicht gefunden. Ehe ich mich aufs Sofa zum Schlafen legte, wusch ich das Blut aus meiner Aktentasche und schabte den Gips mit einer Rasierklinge ab. Am nächsten Morgen lag Julie immer noch völlig apathisch mit Kleidern im Bett und starrte an die Decke.
Willst du nicht zur Arbeit gehen?
Mir kam der Gedanke, dass sie Selbstmord begehen könnte. Ich wusste, ich würde traurig sein, aber sie würde damit eine Menge Probleme lösen. Auf dem Weg zum Büro hielt ich sorgsam nach dem blauen Lieferwagen Ausschau, aber ich gelangte unbehelligt in die Firma. Und auch am Abend konnte ich ihn nirgendwo entdecken. Der Zuhälter glaubte sicher auch, dass der Serienmörder die Prostituierte umgebracht hatte.
Julie? Julie?
Sie war nicht zu Hause. Als es klingelte, war es der Kommissar.
Wo waren Sie gestern Abend zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr?
Im Kino.
Und, mit wem?
Ich war allein. Wollen Sie die Eintrittskarte sehen? Hier.
Heben Sie immer die Karten auf, wenn Sie im Kino waren?
Würden Sie mir bitte erzählen, worum es eigentlich geht?
Wann haben Sie diese Frau zuletzt gesehen?
Wer ist das? Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen.
Die Frau auf dem Foto war eine Prostituierte. Sie hieß Denise Ferguson und wurde gestern Abend ohne Kopf in Chelsea gefunden.
Ach, der Serienmörder.
Nein. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Trittbrettfahrer handelt.
Sehr interessant. Aber ich verstehe immer noch nicht, was ich damit zu tun habe.
Wir wissen, dass Sie Mrs. Ferguson vor einigen Wochen auf der Straße angesprochen haben und ich nehme an, dass Sie für Ihren Tod verantwortlich sind.
Jetzt reicht's. Das ist doch völliger Blödsinn.
Leugnen Sie denn, dass Sie Mrs. Ferguson damals übel zusammengeschlagen haben?
Natürlich leugne ich das. Was glauben Sie denn, wer ich bin?
Wir haben einen Zeugen, der Sie am Montag, den 6. August, mit ihr im Hotel Royal gesehen hat. Er hat gesehen, wie Sie mit ihr auf ein Zimmer gegangen und 5 Minuten später die Treppe heruntergestürmt sind. Mrs. Ferguson ist kurz darauf mit zerschundenem Gesicht nach unten gekommen.
Dann muss ich es wohl gewesen sein. Schließlich laufe ich ständig durch die Gegend und verprügle Prostituierte.
Ich weiß, dass Sie es getan haben.
Was glauben Sie denn, wer ich bin? Irgendein Irrer? Glauben Sie, ich laufe herum, verprügle Prostituierte und schneide ihnen grundlos den Kopf ab?
Nein, Sie hatten ja einen Grund. Ich glaube, Mrs. Ferguson hat versucht, Sie zu erpressen. Verstehen Sie, Ihr Tod bedeutete ein wenig zu viele Zufälle auf einmal. Gerade erst hatte ich Mrs. Ferguson über den Mord an Ed O'Brien befragt. Ein komisches Gefühl sagte mir, dass sie mir etwas verschwieg. Und dann ist sie plötzlich tot. Und siehe da, wir finden heraus, dass diese Frau eine Woche zuvor von Ihnen verprügelt wurde. Warum haben Sie den Kopf von Mrs. Ferguson in den Harlem River geworfen?
Ich habe ihn nirgendwo hingeworfen.
Also haben Sie ihn zuerst mit nach Hause genommen?
Ich habe diesen verdammten Kopf noch nie gesehen. Ich werde jetzt meinen Anwalt anrufen. Es kann ja wohl kaum legal sein, was Sie mir in den letzten Tagen zugemutet haben.
Er ging, weil er nicht genug Beweise hatte, um mich zu verhaften. Aber ich wusste, das würde sich bald ändern. Plötzlich begriff ich, dass ich mir die ganze Zeit etwas vorgemacht hatte. Sicher würde sich bald der Polizist melden, der mich in Harlem gesehen hatte, und dann konnte ich damit rechnen, den Rest meines Lebens in einer 3x3 Meter großen Zelle zu verbringen. Ich begann zu packen. Meine einzige Chance bestand darin, nach Kanada oder Mexiko zu fliehen. Als ich die Haustür öffnete, traf mich ein grauenhafter Schmerz. Meine Beigaben nach, ich fiel auf den Boden, neben mir bildete sich eine rote Lache.
Schön, dass Sie wieder wach sind.
Wo bin ich?
Sie sind im Lennox Hill Hospital. Sie haben eine ernste Rückenmarksverletzung. Ich fürchte, das Leben wird nicht mehr ganz so sein wie früher.
Nein, das wurde es nicht mehr, denn ich war am ganzen Körper gelähmt. Ein Küchenmesser mit einer 10 cm langen Klinge war mir in den Rücken gestoßen worden. Als die Ärzte den Kommissar zu mir ließen, erfuhr ich, dass Zeugen einen Mann mit einer Hasenscharte gesehen haben wollten. Aber ich sagte dem Kommissar nichts von Johnny und dem Zuhälter. Ich sagte ihm überhaupt nichts.
Geben Sie es endlich zu. Ich weiß, dass Sie Ihren Vorgesetzten umgebracht haben. Und die Nutte haben Sie getötet, um es zu vertuschen.
Wochenlang tauchte er bei mir auf und versuchte, mich zu einem Geständnis zu zwingen. Doch ich blieb bei meiner Geschichte. Letztlich hatte die Polizei nichts gegen mich in der Hand. Gut, ich hatte die Prostituierte verprügelt, aber die Morde konnten sie mir nicht nachweisen, denn der Polizist aus Harlem hatte sich zum Glück nie gemeldet. Irgendwann hörte der Kommissar auf, mir Fragen zu stellen. Die Ermittlungen wurden eingestellt.
Jetzt wählen!
Ich brauchte 2 Jahre, um mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Die ersten Monate träumte ich jede Nacht von Selbstmord. Ich wohnte in einem Pflegeheim, wurde gefüttert und auf den Topf gesetzt und hatte nichts, wofür es sich zu leben lohnte.
Die Nummer ist 674-1892.
Doch eines Tages kam eine Frau von einer Hilfsorganisation zur Unterstützung gelähmter Menschen und fragte mich, ob ich daran dächte, wieder zu arbeiten. Ich hielt das für einen grausamen Scherz, aber dann wurde mir gezeigt, wie ich mit einem stimmgeführten Computer umgehen konnte.
Die Nummer ist 4-5-8-2-6-5-1.
Es war mühsam, aber die Aussicht, irgendwann wieder arbeiten zu können, gab mir Kraft. Und heute habe ich wieder eine feste Stelle. Als Telefonverkäufer. In der Regel schaffe ich doppelt so viele Anrufe wie meine Kollegen. Wenn es gut läuft, verdiene ich über $1000 die Woche. Nur manchmal, da stelle ich mir vor, wie ich aus meinem Rollstuhl aufstehe, in das Büro meines Chefs gehe und ihn erwürge. Das ist ein schöner Gedanke.
Top Job von Jason Starr. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Bernhard Robben. Bill, Werner Wölbern. Julie, Frauke Pohlmann. Kommissar, Hans-Peter Hallwachs. Ed, Thomas Thieme. Mr. Simmons, Gerd Warmeling. Mike, Michael Mertens. Und Astrid Meierfeld, Udo Groschwald, Jared Merz, Julia Grimpe, Manfred Breitenstamm. Ton Bernd Friebel, Schnitt Hermann Leppich. Regieassistenz Katrin Martin. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Berlin 2000.